Ich wusste nicht, was mich erwartet, aber es ist sehr schön bei dir. Wie schön von deiner Nichte das zu hören, Wiebke. Und ich wünsche es uns und euch, ihnen, dass es euch heute genauso geht. Ich weiß zwar nicht, was mich erwartet heute in diesem Gottesdienst, aber es ist schön hier. Denn wir haben die beste Botschaft der Welt zu verkünden. Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Am Anfang haben wir das uns zugesprochen und zugesungen und ja, so klingt das, so vollmundig, so volltönend, so hoffnungsvoll, wenn wir unseren Glauben bekennen. In der Passionszeit haben wir uns mit unserem Glauben ausführlich beschäftigt. Hier in der Gemeinde hatten wir eine Predigtreihe, da ging es darum, erzähl mir vom Glauben. Darüber haben wir uns Gedanken gemacht. Und heute an Ostern münden diese Gedanken ein in dieses Bekenntnis, der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Jesus Christus hat den Tod überwunden, er lebt. Seine Liebe ist stärker als die Angst. Sein Licht ist heller als die Dunkelheit. Seine Hoffnung strahlt da hinein, wo wir entmutigt und verzagt sind. Manchen mag dieses Bekenntnis zu weit gehen. Ich höre das manchmal von Menschen, die christlich nicht sozialisiert sind, die sagen dann, ja, dass Jesus ein besonderer Mensch war, da kann ich mitgehen. Was der wollte, wie der gelebt hat, wie der mit anderen umgegangen ist, er war ein echtes Vorbild. Der hatte was zu sagen, der hatte wirklich was drauf. Aber diese Sache mit dem Sterben und mit dem Auferstehen, ganz ehrlich, da steige ich aus. Das kann ich nicht begreifen. Wie soll das denn gehen? Und ich kann das verstehen, das ist auch schwer zu begreifen. Und es ist auch so, dass es auch für die, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, die eigentlich recht überzeugt ihren Glauben bekennen, Momente gibt, in denen wir daran zweifeln. Jesus ist da, jetzt und hier. Wie denn? Wo denn? Wann denn? Wo denn, wenn es in meiner Ehe kriselt? Wann denn, wenn ich in meinem Alltag gar nicht mehr weiß, wo mir der Kopf steht zwischen Beruf, Familie und gesunder Selbstfürsorge? Wo ist er denn, wenn ich mich alleine fühle? Und wie kann ich mich denn an ihm orientieren, mitten in dieser gerade wirklich chaotischen Welt? Im Predigttext von heute nimmt uns der Evangelist Johannes mit hinein in die Spannung von Glauben und Zweifeln. Und er beschreibt die Kraft, die von dem auferstandenen Jesus ausgeht, wie sie andere ansteckt, wie sie überzeugt. Und gleichzeitig spricht er auch ehrlich über Zweifel und Fragen. Und dabei nimmt er einen Jünger besonders in den Blick. Wir hören den Predigttext aus Johannes 20, die Verse 19 bis 29.
An diesem ersten Wochentag nach dem Sabbat waren die Jünger beieinander und hatten die Türen fest verschlossen, denn sie hatten Angst vor den jüdischen Behörden. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Nach diesen Worten zeigte er ihnen seine Hände und seine Seite. Die Jünger freuten sich sehr, als sie den Herrn sahen. Jesus sagte noch einmal, Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Wem ihr die Sünden vergebt, dem sind sie wirklich vergeben. Wem ihr sie aber nicht vergebt, dem sind sie nicht vergeben. Thomas, der auch Didymus genannt wird, gehörte zum Kreis der 12. Er war nicht bei ihnen gewesen, als Jesus gekommen war. Die anderen Jünger berichteten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Er entgegnete ihnen, erst will ich selbst die Wunden von den Nägeln an seinen Händen sehen. Mit meinen Fingern will ich sie fühlen und ich will meine Hand in die Wunde an seiner Seite legen. Sonst kann ich das nicht glauben. 8 Tage später waren die Jünger wieder beieinander. Diesmal war Thomas bei ihnen. Wieder waren die Türen verschlossen. Da kam Jesus, trat in ihre Mitte und sagte, Friede sei mit euch. Dann sagte er zu Thomas, Leg deinen Finger hierher und sieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meine Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Thomas antwortete, mein Herr und mein Gott. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und trotzdem glauben.
Ja, das muss eine recht merkwürdige Stimmung gewesen sein bei den Jüngern, wie sie da zusammensitzen, hinter verschlossenen Türen, traurig, verzagt und auch irgendwie verloren. Von Osterfreude keine Spur. Dabei haben sie doch von Maria von Magdala gehört, Jesus lebt, ich habe den Herrn gesehen. Aber wer soll das glauben nach dem, was geschehen ist? Jesus ist gestorben, wurde begraben und jetzt ist er tot, weg, nicht mehr da. Er fehlt. Was für eine freudlose, was für eine verzagte Runde. Dazu kommt auch noch, die Jünger machen sich Sorgen. Der Sabbat ist vorüber und wenn die Leute, die Jesus umgebracht haben, nach seinen Anhängern fahnden, dann heute. Also schließen sie sich weg, bloß nicht auffallen, denn man weiß ja nie, was einen noch erwartet. Liebe Gemeinde, wenn man so will, beschreibt Johannes hier so etwas wie einen Antitypus von Gemeinde. Genau so soll Gemeinde nämlich nicht sein. Ein geschlossener Club von Menschen, mit sich selbst beschäftigt, die Trübsal blasen, resigniert sind und hoffnungslos. Aber dann erleben sie eine Wende, denn mit einem Mal steht Jesus vor ihnen. Er tritt in ihre Mitte. Völlig unerwartet kommt er durch geschlossene Türen, berührt ihre ungläubigen Herzen und spricht ihnen zu, Friede sei mit euch, habt keine Angst. Friede sei mit euch, habt keine Angst. Und er zeigt ihnen seine Wundmale. Und die Jünger erkennen und begreifen wahrscheinlich nicht wirklich, aber sie sehen das Unfassbare. Er ist es, Jesus lebt. Er ist da. Und der Evangelist Johannes beschreibt dann so, und sie wurden froh, als sie den Herrn sahen. Ja, sie wurden froh. Ich würde sagen, das ist, muss man ausmalen. Es klingt so nüchtern, sie wurden froh. Wahrscheinlich sind sie außer sich vor Staunen. Sie können es gar nicht fassen. Jesus, du bist es wirklich. Jesus ist auferstanden. Das, was er versprochen hat, hat er wahrgemacht. Und sie können ihn spüren. Sie können den Frieden erfahren, die Kraft, die von ihm ausgeht, die sich auf sie überträgt. Und Jesus haucht seine Jünger an, so wie Gott, der Schöpfer, seinen Geschöpfen Leben eingehaucht hat. Ihr sollt die Kraft Gottes spüren. Geht und bringt den Menschen das heilsame Evangelium von der Gnade Gottes. Jeder soll erlöst sein und befreit. Niemand muss an sich und anderen verzweifeln. Die Jünger, die sind wie verwandelt, die gedrückte Stimmung, die Verzagtheit, wie weggeblasen. Von dem auferstandenen Herrn geht Hoffnung aus und sie bekommen neue Energie und neuen Lebensmut. Liebe Gemeinde, am Freitagabend fand hier ein 66-Minuten-Spezialabend statt. Es war ein Theaterstück, ein Ein-Mann-Stück, ein Schauspieler hat Judas verkörpert. Das war sehr, sehr eindrucksvoll. Nach dem Theaterstück saß ich im Foyer mit zwei Damen zusammen, beide sehr kirchendistanziert. Nach langer Zeit haben sie es gewagt, mal wieder einen Fuß über eine Kirchenschwelle, zu setzen. Ihr wisst, was ich meine. Sie waren also nach langer, langer Abwesenheit einmal wieder in der Kirche. Und sie haben gestaunt, dass hier so viele Leute waren und haben gesagt, wahrscheinlich ist es eine Zeit, in der Menschen auf der Suche sind. Wir brauchen Halt, wir brauchen Orientierung. Und die Kirche scheint dafür ein guter Ort zu sein. Und dann haben sie beide ganz ehrlich erzählt von ihren Ängsten und Sorgen, weil sich unsere Gesellschaft gerade so verändert, die Weltpolitik so auf den Kopf gestellt wird. Was soll man denn noch glauben? Wem soll man denn noch glauben? Wem kann man noch trauen? Und ich dachte so, wie Großartig ist das, dass wir als Christen, als Gemeinde, als Gemeinschaft ein Ort sind, an den sich Menschen wenden mit ihren Ängsten und Fragen. Ein Ort, von dem Kraft ausgeht, Halt und Zuversicht. Wir haben einen Auftrag, wir sind gesandt, denn der auferstandene Herr ist in unserer Mitte und er sendet uns und er bevollmächtigt uns. Die Jünger damals schöpfen neuen Mut. Die Begegnung mit Jesus macht sie stark. Und das ist, denke ich, bis heute so geblieben. Der Evangelist Johannes könnte hier einen Punkt machen und sagen, Jesus war tot, die Jünger waren verzagt, Jesus lebt, die Jünger sind froh, alles ist gut. Aber stattdessen widmet er sich nun sehr ausführlich einem Einzelnen. Einem, der sich nicht leicht tut mit dem, was da passiert war. Einer, der an diesem Tag die ganze Wendung der Geschichte noch gar nicht mitbekommen hat, Thomas. Thomas war als einziger nicht mit bei den Jüngern. Wir erfahren nicht, warum er nicht da war. Womöglich hat er den Tod Jesu nur sehr schwer verkraftet. Dass er Zeit für sich allein braucht, kann sein, dass er sich erst einmal sortieren musste. Denn Thomas ist einer von den ganz Treuen, sensibel, verbindlich, keiner, der heute so und morgen ganz anders redet. Wer Thomas zum Freund hat, der hat einen, auf den er sich hundertprozentig verlassen kann. Dafür nimmt man dann auch mal in Kauf, dass Thomas auch etwas anstrengend sein kann, weil er alles so ernst nimmt, so pessimistisch ist. Ein Beispiel, vor ein paar Wochen waren die Jünger mit Jesus unterwegs. Jesus will einen gefährlichen Weg nehmen. Die anderen Jünger versuchen, Jesus davon abzubringen. Jesus, geh nicht hier lang, die Juden lauern dir auf. Thomas dagegen sagt, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Ziemlich hoffnungslos. Ich wurde daran erinnert, vielleicht kennen einige von euch den Film Alles steht Kopf. Das war vor einiger Zeit ein Kinofilm, der sehr bekannt wurde. Gefühle wurden personifiziert, Freude, Trauer, Wut und Angst. Und die Trauer ist da so ein bisschen flügellahm und schwermütig. Immer wenn Freude kommt und sagt, lass uns das machen, komm, wir machen dies und jenes. Ach nein, es könnte doch was passieren. Ach, das Leben ist so schwer. So ein bisschen hoffnungslos, so ist Thomas. Immerhin hat er nicht gesagt, lass uns abhauen, es wird gefährlich. Oder Jesus, geh du schon mal vor, wir warten mal ab, was dir passiert. Sondern er sagt, lasst uns mitgehen, weil er so ist, treu. Einer, der bleibt, keine Kämpfernatur, keiner, der die anderen mitreißt, der mit seiner optimistischen Ausstrahlung die Herzen gewinnt, sondern eben ein Bedenkenträger, einer, der zaudert und zweifelt und manches sich mal hinterfragt. Ja, mit den Thomasen ist es manchmal etwas mühsam. In einem Team sind sie aber unbedingt wichtig, denn es kann ja nicht nur die vorauspreschenden Petrusse geben, die mutig Neues wagen, manchmal allerdings etwas voreilig zu wenig abwägen. Aber ein Team nur mit Thomasen, das nur abwägt, aber nichts wagt, das kommt halt gar nicht voran. Vielleicht hat der ein oder andere Jünger manchmal geseufzt, ach Thomas wieder, lass gut sein, mach dich doch mal locker. Und ich nehme an, dass auch der Thomas selbst nicht nur zufrieden ist mit sich, aber er kann eben nicht aus seiner Haut. Liebe Gemeinde, ich glaube, diese zögerlichen Thomase, die kennen wir alle. Und vielleicht sind wir auch selber manchmal so. Interessanterweise wird Thomas ja der Zwilling genannt. Thomas Didymus, der Zwilling. Möglicherweise deutet das an, bis heute hat Thomas Zwillinge. Menschen, die seelenverwandt sind mit ihm. Oder so eine seelenverwandte Seite haben. Ich behaupte, beinahe jeder von uns kennt so eine Thomas-Seite an sich. Vielleicht ist keiner in Reinform hier, kein Thomas in Reinform, aber es gibt doch Zeiten im Leben, da liegen Zweifel und Unglaube oben auf, bei jedem von uns. Phasen, in denen wir eher resigniert sind, leer und müde, uns vom Glauben nichts mehr versprechen und auch von Gemeinde nichts mehr versprechen. Glaube und Zweifel sind eben eng miteinander verbunden, wie Zwillinge. Und dann kann es manchmal ein längerer Weg sein, bis man wieder sagen kann, ich habe den Herrn gesehen, mein Herr und mein Gott, so wie Thomas am Ende. Aber er braucht dabei Unterstützung. Er erfährt Hilfe. Und drei Hilfen möchte ich aus unserem Bibeltext einmal entnehmen. Die erste Hilfe, die dieser zaudernde, zaghafte, verzagte Thomas bekommt, ist die Gemeinschaft. Thomas ist nämlich nicht allein mit sich. Die Liebe und die Treue der anderen Jünger trägt ihn. Er ist den Jüngern nicht gleichgültig. Sie merken, Thomas ist an diesem Ostertag nicht da. Er hat diese Begegnung mit Jesus verpasst und das gefällt ihnen gar nicht. Davon muss er unbedingt erfahren. Und offenbar suchen sie ihn auf. Sie erzählen ihm, stell dir vor, was wir erlebt haben. Du wirst staunen. Jesus ist auferstanden. Sie gehen ihm nach. Sie überlassen ihn nicht sich selbst, denn er gehört doch dazu, als Freund und als Bruder. Und sie holen ihn wieder hinein in ihre Gemeinschaft. Vielleicht nur deshalb war Thomas ab da wieder mit dabei. Thomase oder Menschen in einer Thomas-Phase brauchen andere, die ihnen zusagen, komm in unsere Mitte, du gehörst dazu. So wie du bist, versuch's und begegne dem lebendigen Gott. Diese liebevolle Jüngergemeinschaft hilft dem zögernden Thomas, sich ehrlich mit seinen Zweifeln und Fragen zu zeigen, sich anderen zuzumuten. Er wird nicht abgelehnt, abgetan oder abgewertet, wie kannst du nur, sondern er wird angenommen und ernst genommen. Hier darf er sein, so wie er ist. Das Zweite, was Thomas hilft, er leistet auch einen eigenen Beitrag, um seine Zweifel zu überwinden. Denn Thomas lässt sich in den Kreis der Jünger zurückholen. Er bleibt nicht für sich. Er ist Teil der Jüngergemeinschaft und nimmt seinen Platz ein. Und so wird es ihm möglich, dem Auferstandenen zu begegnen. Ein junger Mönch hat einmal seinem Beichtvater gestanden, dass er so von Traurigkeit und von Zweifeln geplagt wird. Ich leide so schlimm unter Zweifeln, dass ich nicht mal mehr beten kann. Darauf rät ihm der Beichtvater, dann komm in den Gottesdienst und höre, wie die anderen beten. Höre, wie die anderen beten. Einfach nur kommen, einfach da sein, zuhören, wie die anderen beten, reden, singen, auch wenn man dazu selbst nicht in der Lage ist. Manchmal kann das heilsam sein. Thomas zieht sich nicht zurück, er lässt sich dazu holen. Eine dritte Hilfe, die Thomas erfährt, die gewährt ihm Jesus selbst. Noch einmal tritt Jesus unerwartet in die Mitte seiner Jünger und wieder mit dem Gruß, Friede sei mit euch. Interessant ist, dass er nicht sagt, Friede sei mit denen, die an mich glauben. Also Friede euch allen, bis auf dich, Thomas, denn du glaubst ja nicht richtig. Sondern Jesus ruft seinen Frieden über alle Jünger aus. Thomas eingeschlossen, vielleicht besonders Thomas eingeschlossen. Der auferstandene Jesus behält seine Liebe, seinen Frieden nicht den Sicheren, den Überzeugten, den besonders Frommen vor. Er verschenkt ihn auch gerade an die, die zweifeln. Ich finde, wie Jesus mit Thomas umgeht, das ist beispielhaft. Er bewertet ihn nicht. Er macht ihm kein schlechtes Gewissen. Er stellt auch keine Bedingungen, sondern er gibt ihm zu verstehen, ich weiß um dich, ich kenne dich doch. Ich sehe doch und spüre, wie sehr du dich bemühst, mich zu erkennen. Thomas, wenn du nicht anders kannst, dann zweifle. Aber verzweifle nicht an mir, denn weißt du, mit Zweifeln kenne ich mich aus. Ich habe sie am Kreuz mitgetragen und ich habe sie überwunden. Jesus kann mit Zweifeln gut umgehen und er kann mit Zweiflern gut umgehen. Und dann bietet er Thomas an, leg deine Finger hierher und zieh meine Hände an. Streck deine Hand aus und leg sie in die Wunde an meiner Seite. Sei nicht länger ungläubig, sondern komm zum Glauben. Und Thomas begreift und erkennt und bekennt, mein Herr und mein Gott. Was hat Thomas letztlich überzeugt, dass er Jesus anfassen darf? Man könnte es meinen, aber wir erfahren das gar nicht, ob Thomas von dem Angebot Jesu Gebrauch macht. Das wird hier gar nicht erwähnt. Vielleicht, weil es einfach nicht mehr so wichtig ist. Vielleicht wird Thomas eher dadurch gewonnen, Jesus stellt sich ihm an die Seite. Ich lasse dich in deinen Zweifeln nicht allein. Und Thomas ist ergriffen von so viel Liebe, mehr als von den fühlbaren Beweisen. Weil du mich gesehen hast, Thomas, darum glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Glücklich sind die, die am Glauben festhalten, auch wenn sie zweifeln und sich Hoffnung, neuen Mut und Zuversicht manchmal ziemlich schwer ertrotzen müssen. Glücklich sind die, die laut und überzeugt, aber auch leise und zaghaft sagen können: Der Herr ist auferstanden, er ist wahrhaftig auferstanden. Amen.